Die Gnade und der Friede unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi sei mit uns allen. Amen. Ich sagte bereits vorhin, dass der Text der Predigt aus dem Epheserbrief, das die heutige Epistel ist, Epheser 3, die Verse 1 bis 7. Im Laufe der Predigt komme ich auf einzelne Stellen nochmal zurück. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Ephesus, wir können uns ruhig setzen. Liebe Brüder und Schwestern, Ephesus war zu der damaligen Zeit eine sehr wichtige Metropole, als der Apostel Paulus sich dort aufhielt. Heute sind die Ruinen der Stadt Ephesus noch vollständig erhalten. Und das ist ganz in der Nähe von der riesigen Metropole Izmir an der Westküste Kleinasiens. Wir hatten vor mehreren Jahren mal das große Vorrecht, im Rahmen einer sogenannten Studienreise dort zu sein. Und ich erinnere mich, wie überwältigend es war und noch immer ist, dass ich genau sehen konnte und nachvollziehen konnte, wo der Apostel Paulus gewirkt hat. In dieser damals riesigen Stadt. Als wir nach einigen Besuchen einiger Städten dort in Ephesus dann schließlich zu dem alten Stadion kamen, und das ist genau erhalten, also 2000 Jahre, man muss sich das vorstellen, unglaublich, wie lange diese Bauwerke gehalten haben, da wurde ich gebeten von der Reiseleiterin, an der Stelle, wo der Apostel Paulus damals gestanden hatte und gepredigt hat, auch die Texte aus der Apostelgeschichte zu verlesen und ein wenig zu erklären. Es war ein sehr, sehr bewegender Augenblick. Es hatte sich auch noch eine andere Reisegruppe angeschlossen. Somit war das eine gute Möglichkeit, in dem islamischen Land mal ganz andere Stimmen, evangelisch-christliche Stimmen, zu Gehör zu bringen. Damals, als Paulus dort war, an demselben Ort, hatte die Volksmenge von Ephesus 2 Stunden aneinander geschrien, groß ist die Diana der Epheser. Das war ein Hinweis auf die Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite, die damals dort verehrt wurde. Das Heidentum war dort sehr stark. Und der Grund, warum sie gegen das Wirken des Apostels Paulus war, war eigentlich es ging um das Geld, weil die haben so viele Statuen verkauft und so viele Gewinne gemacht durch diese Götzenbilder, die verkauft wurden. Jedenfalls war es schwer für den Apostel Paulus, dort Eingang zu finden. Und doch entstand in Ephesus eine große Gemeinde. Später ist der Apostel Johannes dort in der Gemeinde gewesen. Wir konnten auch die Städte sehen, wo die Kirche gestanden hat, wo der Apostel Johannes dann später Pastor war. Und die Straße, die zum Hafen führte, konnte man alles genauestens sehen. Und Johannes war dann in Verbannung von Ephesus aus. Und in der Verbannung auf der Insel Patmos hat er bekanntlich die sogenannte Offenbarung geschrieben, das letzte Buch heute in unserer Bibel. Ganz Kleinasien wurde damals angefangen durch den Apostel Paulus und dann kamen viele danach, wurde das ganz Kleinasien zum christlichen Glauben geführt und war viele Jahrhunderte christlich. Heute sieht es in der Türkei ganz anders aus. Vor einigen Jahrzehnten noch gab es schätzungsweise zwischen 10% und 15% Christen und heute sind es nur noch 0,5% etwa. Daran mussten wir denken, als wir damals dort waren, wie sich das alles so geändert hat. Es ist irgendwie auch eine herzzerreißende zur Kenntnisnahme damals gewesen. Und da denke ich unwillkürlich an andere Länder, wo es auch mit dem christlichen Glauben bergab geht. Immer wieder werden wir in diesen Tagen erinnert daran, dass zum Beispiel in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, Kirchen entwidmet werden oder sie verfallen ganz. Hin und wieder werden Vereine gegründet, um diese historischen Kunstschätze zu erhalten. Aber das sind alles Versuche, die eigentlich nicht so ursprünglich gemeint waren. Das Ganze zeigt uns, das gibt es übrigens auch im Westen hier in Deutschland, wo Kirchen geschlossen werden müssen. Das Ganze zeigt uns, dass, wie Martin Luther es einmal formuliert hat, Das Evangelium ist wie ein fahrender Platzregen. Es kommt, der Regen kommt und befruchtet die Erde für eine Zeit lang. Und danach ist es gut möglich, dass wieder Dürren entstehen, worunter dann das Volk stöhnt und lechzt. Die Säkularisierung, das Desinteresse, die Unwissenheit und auch mutwilliges Bekämpfen des christlichen Glaubens, das sind Dinge, mit denen wir es heute zu tun haben. Warum sage ich das alles? Zunächst einmal, wie schön, dass wir heute hier sind und dass wir uns Mühe machen können, dass wir uns darüber nachdenken können, wie es mit unserem christlichen Glauben bestellt ist. Am Beginn des neuen Jahres in der Kirche sind wir hier zusammengekommen und heute feiern wir bereits das Epiphaniasfest, das Fest der wunderbaren Erscheinung des Herrn in der ganzen Welt. Jesus, das Licht der Welt, ist erschienen. Gerade angesichts der soeben geschilderten Entwicklungen, worüber viele von uns auch berechtigterweise traurig sind, ist es wichtig, dass wir über ganz grundsätzliche Dinge unseres Glaubens einmal versuchen nachzudenken. Warum ist die Kirche überhaupt da? Wie blicken wir auf unseren christlichen Glauben? Was bedeutet es, dass wir die Kirche hier in unserer Welt haben? Immer noch. Warum gibt es Amtsträger und Amtsträgerinnen in der Kirche? Wie wichtig ist uns die christliche Verkündigung? Was hat es auf sich mit der Einheit der Kirche in der Welt? Was sind die tiefsten Geheimnisse des Christseins und des Glaubens? Und ganz im Besonderen, wo ist mein Platz in diesem Allen? Wie ordne ich und wie ordnen wir das alles ein? Und ich meine bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, dass unser Text auf diese Fragen, diese grundsätzlichen Fragen unseres Christseins und die Frage nach der Kirche in dieser Welt, dass unser Text uns hierauf Antwort geben kann. Bevor wir einige grundsätzliche Dinge nun aus unserem Text stichwortartig nehmen wollen und versuchen wollen zu behalten, wollen wir nochmal an den Wochenspruch denken, der vor einigen Tagen akut war, nämlich Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Vielleicht weist uns dies schon in die richtige Richtung, wenn wir dies alles bedenken. Auf dem Titelblatt des neuen Feste-Burg-Kalenders ist Christus, der Pantokrator, dargestellt. Es handelt sich um ein Mosaik in der Hagia Sophia, diese riesige Kirche in Istanbul, die heute noch besteht, die vor mehr als 1000 Jahren gebaut wurde als christliche Kirche. Und in dieser Hagia Sophia, die ist inzwischen islamisch geworden. Zwischendurch war sie dann wieder mal christlich, aber jetzt ist sie wieder islamisch. Aber dieses Mosaik, das können die Herrscher dort wohl nicht so leicht entfernen. Und es erinnert uns daran, an diesen Spruch, den ich eben zitiert habe, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Alles wird vergehen, die Herrscher dieser Welt werden vergehen, mit denen wir es auch heute zu tun haben. Die werden einmal nicht mehr da sein und vielleicht schon bald nicht mehr. Aber Jesus Christus bleibt der eine, der immer da sein wird, dem alle Macht gegeben ist. Und der auch gesagt hat, und das ist die neue Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. So ist der Sinn dieses Mosaiks für uns heute, nicht die Despoten und Herrscher unserer Zeit in den großen Nationen dieser Welt werden für immer herrschen, sondern es ist einer, der für immer und ewig bleiben wird, Jesus Christus. Kommen wir nun zu dem Text. Und ich habe mir gedacht, wir merken uns einfach mal drei Stichworte aus diesem Text. Und das erste Stichwort ist, das Ganze ist ein Geheimnis. Der Apostel Paulus spricht in diesem Brief von dem großen Geheimnis. Jetzt wörtlich, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kund geworden. Und im nächsten Vers spricht er davon, dass ihm eine Einsicht in das Geheimnis Christi geschenkt worden ist. Wir denken unwillkürlich an seine Erfahrung vor Damaskus, wie er dort, wissen wir ja alle, bis dahin Christen verfolgt hatte und dann plötzlich das Licht ihm erschien und es kam zu dieser Wende, wo er merkte, diesen Christus, den darf ich nicht mehr bekämpfen, im Gegenteil. Es wurde ihm geschenkt, dass Christus die Einsicht, das Geheimnis sozusagen gelüftet. Dieser Christus ist der Herr dieser Welt und er ist der der Welt zum Heil gereicht. Liebe Gemeinde, sowohl der Lauf des Evangeliums in der Welt und die Frage, warum manche Nationen sozusagen das Evangelium und den christlichen Glauben ausrotten oder abschaffen wollen, und auch die Frage, warum im Blick auf einzelne Menschen einige glauben und andere nicht. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Menschen kennengelernt, solche und andere, einige, die ganz selbstverständlich ihren Glauben leben und daran festhalten, und wiederum andere, auch im Bereich der eigenen Familie, die, wie es scheint, ganz leichtfertig alles über Bord werfen oder irgendwie einfach keinen Zugang dazu finden. Und es fällt uns manchmal schwer, diese Menschen nicht anzuklagen oder ein zwiespältiges Verhältnis zu ihnen zu haben. Es bleibt ein Geheimnis. Und davon wusste der Apostel Paulus auch. Das ist ein Geheimnis. Das ganze Geschehen Gottes in dieser Welt, das können wir letzten Endes nicht begreifen. Und auch die Frage nicht, wer sich oder wer sich nicht dafür oder dagegen entscheidet. Und diese Frage hatte den Apostel Paulus auch in besonderer Hinsicht noch umgetrieben, nämlich im Zusammenhang mit dem Volk Israel, wo er sich dauernd fragte, warum hat mein Volk Jesus nicht angenommen? Wenn wir im Römerbrief nachschauen würden, da gibt es viele Kapitel, wo er sich ganz gründlich damit auseinandersetzt, aber dann auch wieder zu dem Schluss kommt, das Geheimnis ist groß, die Weisheit Gottes ist unergründlich. Also, dies war das erste Stichwort. Das zweite Stichwort, der Apostel Paulus spricht von der Einheit und Universalität des Leibes Christi der Kirche. Diese Einheit, Paulus schreibt, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Und heute feiern wir ja Epiphanias, als die Weisen aus dem Osten zur Krippe kamen, hat sich das, was im Alten Testament vorhergesagt war, erfüllt. Nämlich, dass einmal in der Zukunft alle Völker aus allen Himmelsrichtungen nach Israel strömen werden, so wird es auch bei den Propheten immer wieder vorausgesagt und gesehen. Und es hat sich erfüllt, als die Hirten vor der Krippe gebetet haben und als die Weisen dahin kamen. Die Hirten, das waren damals die Menschen aus den ärmeren Bevölkerungsschichten. Und die Weisen kamen zur Krippe. Und so ist im Laufe der Zeit durch die Jahrhunderte die eine Kirche entstanden, die sich aus allen möglichen Völkern und Menschen, aus allen Gruppen, klein und groß, allen Geschlechtern zusammensetzt. Und der Apostel Paulus sieht diese große Einheit des Leibes Christi. Und es wird auch in dem Text in der griechischen Sprache das Wort, wo wir Mitgenossen sagen, und so hat es Luther und andere übersetzt, das ist eigentlich Teilhabe am Leib, an dem einen Leib, den Gott in wunderbarer Weise geheimnisvoll geschaffen hat, die daran Anteil haben. Der Apostel Paulus war nur einer von vielen Millionen, die das Evangelium weitergetragen haben in ferne Länder. Und dieses Weitertragen des Evangeliums wird auch so bleiben bis zum Ende der Zeit. Wenn wir hier in Deutschland im Augenblick auch eher wahrnehmen, dass es mit dem christlichen Glauben weniger wird, so gibt es doch viele Erdteile, wo das ganz und gar nicht der Fall ist. Vor nicht langer Zeit konnte man noch lesen und mitbekommen, dass sogar in Afrika, wo der Islam so vorherrschend ist oder im Vormarsch ist, die christliche Religion immer noch die am stärksten wachsende ist. Und noch etwas anderes wollen wir bedenken, das trifft uns persönlich. Hier vor Ort sollten wir auch immer diese Einheit des Glaubens der einen heiligen christlichen Kirche, des Leibes Christi sehen. Und es sollten wir auch leben im Umgang mit anderen Christen, gegenseitig uns beistehen und stärken, besonders in diesen Zeiten, wo sich viele hier in unserem Lande vom christlichen Glauben abwenden. Also die Einheit und die Größe, die Universalität der Kirche Jesu Christi in dieser Welt. Und das dritte Stichwort, das ist die Gnade, von der Apostel Paulus spricht. Es ist Gnade, dass das Evangelium verkündigt wird. Paulus schreibt, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben ist. Paulus durfte diese Gnade empfangen und die Gewissheit, den Auftrag, genau dieses Evangelium zu verkündigen. Das dürfen wir auch heute genauso verstehen. Gott lässt in seiner Gnade es geschehen, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Es gibt Amtsträger und Amtsträgerinnen, die das tun. Es gibt immer wieder noch Menschen, die das mit Hingabe tun, im Großen wie im Kleinen. Viele einzelne Christen sind Zeugen der Liebe und des Willens Gottes, manche unscheinbarer im Hintergrund als andere. Es gibt hervorragende, bekannte Persönlichkeiten, die das Evangelium weitertragen und auch viele, die sich rufen lassen, in ferne Länder und fremde Kulturen zu gehen und dort Christus zu verkündigen, um die Liebe Gottes weiterzutragen. Liebe Gemeinde, was Paulus dort in Ephesus angefangen hatte, ist von Gott reich gesegnet worden. Das Christusporträt in der jetzigen Moschee Hagia Sophia ist ein Hinweis für uns darauf, dass es mit dem christlichen Glauben und mit der Herrschaft Jesu Christi beileibe nicht am Ende ist. Wir brauchen nicht zu verzagen oder missmutig zu werden. Denn mit dieser Gnade Gottes haben wir es auch heute zu tun. Auch uns als Menschen, die in früheren Generationen Heiden waren, das Evangelium nicht kannten, ist das Evangelium verkündigt worden. Gott hat durch Jesus Christus etwas ganz Neues angefangen. Das ist die Jahreslosung in diesem Jahr. Siehe, ich mache alles neu. Das galt und das gilt auch heute. Das war früher verborgen, wie der Apostel Paulus sagt, aber nun ist es für alle Völker offenbar geworden. Versuchen wir, diese drei Stichworte mitzunehmen. Es ist ein Geheimnis. Es ist eine Universalität, diese Einheit der Kirche. Es gibt einen Leib, zu dem wir alle gehören dürfen. Und es ist Gnade. Das sollten wir uns immer wieder verinnerlichen und auch in uns tragen und Frucht werden lassen in unserem täglichen Leben, im Umgang mit anderen Menschen. Wir wollen unseren Herrn bitten, dass er uns in diesem Wissen immer neu stärken möge, bis wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.